an der Hochschule, damals noch Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen in Stuttgart, die ist heute fusioniert mit der Hochschule für Druck zur Hochschule der Medien in Stuttgart. Also ein erstes Diplom an der Fachhochschule dort. Sowas reicht einem ja nicht, dann geht man an die Universität in Konstanz und studiert Informationswissenschaft und macht da das nächste Diplom. Und weil das mit dem Lernen ja nie aufhören sollte, machte der gute Mann dann weiter und machte einen Master. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage. Es ging um Wirtschaftsinformatik. Genau. Und das führte zu einem Master of Advanced Science, richtig?
Ja.
Trotz Donner. Also Sie sehen, Sie können sich auch in unserem fortgeschrittenen Alter einfach noch weiterbilden und was tun und machen. Vielleicht sollte ich auch mal wieder was machen. Im Moment wird Arabisch gelernt, richtig? Also, finde ich sehr schön und spannend. Allein das sollte doch schon ein Modell sein, an dem Sie sich orientieren können. Und womöglich gibt es jetzt noch einige interessante Modelle über das induktive Denken, über das Problem der Induktion zu hören. Und an den Modellen mögen Sie sich womöglich auch orientieren. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Andreas Brenners.
Danke, Volker. Ja, vielen Dank für die Einführung und Ihnen allen guten Abend. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Über dem heutigen Abend könnte ein Zitat stehen, das dem Philosophen Platon zugeschrieben wird. Nimm dich deiner Gedanken an, du kannst mit ihnen tun, was du willst. Der Titel meines Vortrags, Treibsand der Erkenntnis, soll darauf hinweisen, dass es ein unsicheres Geschäft sein kann, gesicherte Erkenntnis zu erlangen. Jetzt habe ich heute aber nicht vor, mich mit Erkenntnis im Allgemeinen zu beschäftigen. Nein, das wäre für einen Vortrag vor einer halben, dreiviertel Stunde wahrscheinlich ein zu großer Brocken. Es geht heute im Grunde um die Frage, ganz begrenzt, wie Menschen Erkenntnis bilden können und mit der ganz spezifischen Methode, dem induktiven Denken. Das ist ein Denkverfahren, könnte man sagen. Das bezieht sich auf eine sehr alte philosophische Disziplin, nämlich die Logik. Und dazu kommt, das ist nicht irgendetwas, was in grauer Vorzeit stattgefunden hat, sondern wir alle verwenden induktives Denken im Prinzip jeden Tag. Und auch für die Wissenschaft ist es eine sehr gängige Methode, Wissen zu einem Forschungsgebiet aufzubauen. Jetzt deutet ja der Titel meines Vortrags bereits an, dass da noch ein Problem mit der Urteilsbildung durch induktives Denken existiert. Auch darüber wird zu sprechen sein. Ich habe einige Beispiele vorbereitet, die illustrieren sollen, wo dieses Problem liegt und natürlich auch, in welche Denkfallen es uns immer wieder lockt. Ich glaube, das ist eine sehr unterhaltsame Sache und wenn etwas Freude macht, dann bleibt ja auch etwas hängen. Also Sie sehen schon, das wird kein philosophisch-theoretischer Vortrag. Natürlich kommt ein bisschen Theorie auch vor, aber es geht um praktische Beispiele auch. Jetzt kommt aber noch ein weiterer Aspekt dazu. Nicht nur philosophisch gibt es Einwände gegen das induktive Denken, sondern auch Psychologen sagen im Prinzip, dass der Mensch durch seine psychologische Konstitution, durch seine psychologischen Voraussetzungen einige Hürden bei der Bildung objektiver Erkenntnisse zu überwinden hat. Das geht zwar nicht ganz direkt über in das Hauptgebiet, das Gebiet induktives Denken, aber es geht eben um die Möglichkeit gesicherter Erkenntnis. Und ich erweitere die Reihe der Argumente im Prinzip auf ein weiteres Gebiet, nämlich die Psychologie. Und wie gesagt, Sie werden dann einige Denkfallen noch kennenlernen, die Sie in Zukunft dann vielleicht umgehen können. Bevor wir doch darauf zu sprechen kommen, müssen wir uns ja mal mit der Idee befassen, was ist denn Induktion bzw. induktives Denken? Dem einen oder anderen von Ihnen wird der Begriff der Induktion sicher geläufig sein, aber möglicherweise im Zusammenhang mit ganz anderen Themen oder anderen Themengebieten als der Philosophie oder der Wissenschaftstheorie. Induktion kommt vom lateinischen Inductio oder Inducere, hineinführen. Die wissenschaftliche Methode vom besonderen Einzelfall auf das allgemeine, gesetzmäßige zu schließen. Wir gehen also aus von der Empirie, wir gehen aus von konkreten Beobachtungen und schließen dann auf eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, auf allgemeine Theorien. Und diesen Vorgang nennt man Induktion. Das muss man natürlich gleich einem Beispiel zeigen. Wie gewinnen wir Erkenntnis mit induktivem Schließen? Wir gehen also aus, wie gesagt, zeigt von der Empirie, von allgemeinen Beobachtungen. Sie beobachten einen weißen Schwan. Sie beobachten, das ist ein Schwan und der Schwan ist weiß. Und das tun Sie eine Anzahl von Malen und kommen dann irgendwann zu der Erkenntnis, zu dem Schluss, alle Schwäne sind weiß. Soweit, so gut. Wir haben also eine neue Erkenntnis gewonnen. Und da soll es jetzt ein Problem geben. Ich habe hier eine falsche. Sie sehen das Problem vor sich. Aber der schwarze Schwan ist natürlich nicht das Kernproblem der Induktion. Schauen wir uns das Thema mal von der Sichtweise eines Kritikers des induktiven Denkens an. Und zwar war das David Hume, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, ein schottischer Philosoph. Der hat sich schon mit dem sogenannten Induktionsproblem auseinandergesetzt. Das ist eine gängige Fragestellung in der Philosophie. In ganz groben Zügen kann man sagen, kann man seine Überlegungen wie folgt zusammenfassen. Er sagt im Prinzip, unser ganzes Wissen basiert auf Sinneswahrnehmungen. Durch rein theoretisch, also Sinneswahrnehmungen, die entweder in der Vergangenheit stattgefunden haben oder in der Gegenwart stattfinden. Wir machen Erfahrungen, wir machen Beobachtungen und wenn wir dann einen Schluss daraus ziehen, bezieht sich der in der Regel auf Zukünftiges, sprich auf Unbekanntes. Beziehungsweise wir nehmen durch diesen Schluss etwas Neues hinzu. Wir haben ja nur im Beispiel hier nur einige Schwäne gesehen, nur einige weiße Schwäne gesehen. Und wir haben jetzt eine neue Erkenntnis daraus gezogen, alle Schwäne sind weiß, weil das unserer damaligen Erfahrung entsprach. Sprich, wir schließen auf etwas Unbekanntes, was wir im Prinzip nicht kennen. Er sagt deshalb, durch rein theoretische Beweisführungen, zum Beispiel mit der Induktion, können wir kein Wissen über die Zukunft erlangen. Und zwar schon deshalb, weil die Zukunft vollkommen anders sein könnte, könnte sich auch anders entwickeln. Und bei induktiven Schlüssen gehen wir eben von vergangenen Erfahrungen aus. Er ist schließlich zu der Erfahrung, zu der Auffassung gelangt, dass es keine Rechtfertigung für induktiv gewonnene Schlüsse gibt. Und das haben wir ja gerade auch schon empirisch gesehen. Es gibt nämlich auch schwarze Schwäne. Er geht sogar so weit zu sagen, es ist nicht zu beweisen, dass irgendein induktiver Schluss mit wahren Prämissen, also mit wahren Voraussetzungen, die Voraussetzung wäre, wir sehen einen weißen Schwan und schließen, der Schwan ist weiß. Das ist eine wahre Voraussetzung. Aber er sagt, selbst wenn die Voraussetzungen richtig sind, gibt es keinen Beweis, dass es irgendeinen induktiven Schluss gibt, der jemals eine wahre Konklusion, einen wahren Schluss darstellt. Das ist ziemlich niederschmetternd, also können wir die Induktion gleich vergessen. Kommen wir zunächst zu einem anderen Aspekt des Induktionsproblems. David Hume hat sich nämlich noch mit anderen Themen auseinandergesetzt, und zwar im Zusammenhang mit der Induktionskritik. Und das ist die sogenannte Kausalitätskritik. Das ist ein weiterer Punkt, den er kritisiert hat. Und diese Kausalitätskritik führt uns zu einem Denkfehler, den ich mit aufgenommen habe, weil er vermutlich auch heute noch zu einer der häufigsten Ursachen für Denkfehler und Fehlurteile gehört. Hume beobachtete nämlich, dass aus aufeinanderfolgenden Beobachtungen, die nannte er Ursache-Folge-Beziehung, geschlossen wird auf Ursache-Wirkungsbeziehungen. Also noch ein ungültiger Schluss für ihn. Ich werde es gleich noch einem Beispiel zeigen. Dieser Zusammenhang ist nämlich ein bisschen abstrakt und ich habe deshalb gleich ein Beispiel vorbereitet. Das ist ein konstruiertes Beispiel, muss ich sagen. Das Einzige, was an der Grafik richtig ist, das ist die Geburtenrate in Deutschland. Das sind Zahlen von der Weltbank. Die Geburtenrate in Deutschland seit 1960 bis 2009. Wenn Sie jetzt das hier sehen, sehen Sie eindeutig, der Statistiker würde sagen, es gibt eine klare Korrelation zwischen der Geburtenrate in Deutschland und der Entwicklung der Storchpopulation in Deutschland. Ja? Das wäre eine Korrelation, das spricht eine Beziehung. Die verhalten sich gleich, die Kurven. Ne? Die Zahlen haben sich ähnlich entwickelt. Also wie gesagt, Korrelation. Was aber wäre, wenn Sie behaupten, wie in der Überschrift, also wenn Sie jetzt daraus den Schluss ziehen, wie in der Überschrift behauptet, das heißt, die Störche bringen doch die Kinder. Es gibt einen tatsächlichen Zusammenhang zwischen der Geburtenrate und der Storchpopulation in Deutschland. Das wäre, dann würden Sie eine Kausalität herstellen, das heißt, die Ursache hängt zusammen. Weil die Anzahl der Störche zurückgeht, geht auch die Geburtenrate zurück. Ja? Das wäre eine Kausalität. Es gibt leider eine Vielzahl von Beispielen, wo dieser Zusammenhang, die Unterscheidung von Korrelation und Kausalität oder Ursache, Ursache-Folge und Ursache-Wirkung nicht sauber auseinandergehalten wird oder gar vorsätzlich missbraucht wird. Das gibt es auch zu Manipulationszwecken. Das ist leider nicht immer so gut durchschaubar wie bei diesen Störchen, weil es natürlich einfach lustig ist. Ja. Da sieht man, okay, also irgendwas stimmt da nicht. Und es glaubt ja sowieso niemand, dass der Storch die Kinder bringt. Also kann da was nicht stimmen, das kann nicht zusammenhängen. Da gibt es keine Kausalität. Wie sieht es zum Beispiel, also jetzt ein Beispiel für Manipulation, wie sieht es zum Beispiel aus mit der Korrelation zwischen dem Ausländeranteil in der Bevölkerung und der Kriminalitätsrate, der Entwicklung der Kriminalitätsrate? Das ist sowas, da gibt es vielleicht eine Korrelation, aber es wäre zu beweisen, ob es da eine Kausalität gibt. Ja? Ein ganz lustiges Beispiel für das ist eine Variation dieses Problems, die ist durch den Autor Nassim Taleb berichtet worden. Und zwar war er auf der Suche nach einer Sportart für sich. Und zwar hatte er einen Körperbau, der eher meinem geähnelt hat, also kurz gedrungen. Und jetzt sah er sich also die Leute an, die verschiedene Sportarten ausübten. Die Jogger waren ihm zu dünn. Die Bodybuilder sahen ihm viel zu breit und bullig aus, aber die Schwimmer waren schmal, elegant und trotzdem kräftig, genau so wollte er aussehen. Also fing er an, mehrmals pro Woche kräftig zu schwimmen und zu trainieren und hat erst nach einiger Zeit gemerkt, dass er einer typischen Denkfalle auf den Leim gegangen ist. Nämlich, er hat Ursache und Wirkung verwechselt. Und zwar insofern, der Körperbau der Schwimmer ist nicht eine Folge ihres Trainings, sondern ein Selektionsmerkmal sozusagen. Also ein guter Schwimmer wird jemand durch seinen Körperbau und plus Training, aber jemand erreicht nicht den Körperbau eines Schwimmers, wenn er vorher einen ganz anderen Körperbau hatte, der einfach nur kräftig schwimmt. Sprich, sie sind Schwimmer, weil sie so gebaut sind. Gute Schwimmer, weil sie so gebaut sind. Wie gesagt, das ist ein Selektionskriterium und nicht ein Resultat seines Trainings. Also Ursache und Wirkung, das ist so ein typisches Problem. Was nun Hume angeht, er stand mit seiner Ablehnung des induktiven Denkens natürlich nicht alleine. Doch bevor wir uns einem weiteren Kritiker zuwenden, lassen Sie uns noch mal kurz rekapitulieren, was haben wir eigentlich in dem Schwanbeispiel getan. Wir wollen uns damit ein paar Grundlagen schaffen. Wir haben gesehen, wir beobachten einzelne konkrete Schwäne und schließen dann auf alle existierenden Schwäne. Wir sagen, alle Schwäne sind weiß. Das heißt, wir erweitern die Erfahrung unserer Einzelbeobachtung auf eine allgemeine Gesetzmäßigkeit. Wir sagen, wir treffen mit dem induktiven Schluss treffen wir eine Annahme oder verschiedene Annahmen. Das könnte zum Beispiel bei den Schwänen sein. Alle Schwäne sehen so aus wie die, die ich beobachtet habe. Daraus kommt ja der Schluss. Aus der Tatsache, dass Sie nur die Schwäne in Ihrer direkten Umgebung beobachtet haben, folgt, Ihr Schluss verweist etwas auf etwas, worin Sie keine direkte Einsicht haben, auf etwas Nicht-Anwesendes. Weil Sie nur einige Schwäne beobachtet haben und nicht alle existierenden Schwäne, können Sie nur sagen, dieser Schluss, den ich getroffen habe, gilt unter der Annahme einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Sie haben ja nur einen Teil aller Schwäne betrachtet. Das heißt, die Hypothese ist mit Unsicherheit belastet. Ich stelle Ihnen jetzt noch einen weiteren Philosophen vor, der hier ansetzt. Sie haben sicher von Karl Raimund Popper gehört. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Kritiker des induktiven Denkens. Er hat die Diskussion um das induktive Denken ein Stück weit vorwärts gebracht, indem er uns einen Weg gewiesen hat, wie wir mit dieser Tatsache umgehen können, dass unsere induktiven Schlüsse unsicher sein können, also nicht zutreffend sein können. Popper schließt sich zunächst an David Hume an. Und er sagt, ja, David Hume hat ja schließlich nachgewiesen, dass es keine rationale Rechtfertigung für induktives Denken gibt. Und zwar, weil ein induktiver Schluss niemals endgültig zu beweisen ist. Das ist etwas, was in die Zukunft oder in etwas verweist, was wir nicht einsehen. Wir nehmen etwas an. Also um im Beispiel der Schwäne zu bleiben, jeder einzelne beobachtete Schwan würde unsere Hypothese zwar wahrscheinlicher machen, würde sie bestätigen, aber würde sie niemals beweisen. Dieser Schluss gilt also nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und der Kern der Sache ist einfach, eine Beobachtung kann kein Beweis sein. Popper drückt es so aus, die Beobachtung noch so vieler weißer Schwäne kann nicht ausschließen, dass es auch schwarze Schwäne gibt. Und er führt jetzt sein Instrument ein, das sogenannte Instrument der Falsifizierung, mit dem Hypothesen wirksam überprüft werden können. Er sagt nämlich, wenn wir Hypothesen nicht beweisen können, dann müssen wir sie wenigstens widerlegen können. Denn die Wissenschaft hat Fortschritte gemacht, indem sie induktive Schlüsse gezogen hat. Das heißt, wir müssen diese Hypothesen wenigstens überprüfen können. Und jetzt gibt es eine Methode, die heißt Falsifizierung. Er nannte das Falsifizieren. Wir lassen Hypothesen an der Realität, an der Erfahrung scheitern. Sprich, wir versuchen Hypothesen, wenn wir sie nicht beweisen können, zu widerlegen. Wie funktioniert das? Das passiert empirisch, das heißt, wir gehen wieder den anderen Weg. Ich werde es nachher noch gleich genauer zeigen. Wir überprüfen Hypothesen empirisch auf ihre Wahrheit. Das heißt, wir gehen wieder verschiedene Schritte. Das sind die hier. Wir gehen also von einer Hypothese aus dieses Mal. Alle Schwäne sind weiß. Das ist immer noch das Schwanbeispiel. Wir nehmen eine Randbedingung oder mehrere Randbedingungen an. Ich habe im Park einen Schwan gesehen. Und wir stellen Prognosen auf, wie sich diese Hypothese, wenn die Hypothese richtig sein soll, wie sich die Hypothese verhalten sollte. Wir sagen, Laut der Hypothese muss der Schwan im Park weiß gewesen sein, den ich gesehen habe. War jetzt der beobachtete Schwan im Park weiß, ist die Falsifikation gescheitert. Wir konnten also die Hypothese nicht widerlegen. Die Hypothese gilt als bewährt, aber im Hinterkopf behalten, immer noch nicht bewiesen. Sie hat sich jetzt nur gegen einen Versuch bewährt. Hatte der Schwan eine andere Farbe als weiß, dann ist die Hypothese falsifiziert, weil natürlich nicht mehr gelten kann, alle Schwäne sind weiß. Ich glaube, das ist ganz gut verständlich. Ich will mich jetzt nicht so lange mit der Falsifizierung aufhalten, sondern eher mit dem Denkwerkzeug, was da verwendet wird, nämlich deduktives Denken. Sie werden nachher noch sehen, das ist der Gegensatz, und Sie werden wahrscheinlich hier auch schon was erkennen. So ähnlich hat es vorher auch ausgesehen, aber in der andere Richtung. Und zwar Deduktion, Deduktio, abführen, fortführen, Ableitung. Eine Ableitung des Besonderen und Einzelnen vom Allgemeinen. Sprich, wir gehen dieses Mal den umgekehrten Weg wie bei der Induktion. Wir gehen von der gegebenen Theorie aus, die wir überprüfen wollen, oder von der gegebenen Hypothese versuchen aufgrund von empirischen Daten oder von empirischen Beobachtungen die Hypothese in diesem Fall zu falsifizieren, zu überprüfen, allgemein gesagt. Sprich, die Hypothese ist, alle Schwäne sind weiß. Wir sagen, im Park ist ein Schwan und prüfen, ist der Schwan weiß oder andersfarbig. Empirisch beobachtet und überprüft. Und jetzt können wir sagen, ist die Hypothese richtig oder falsch? Wenn Sie jetzt sagen, das war ja schon mal, und jetzt stelle ich Ihnen das mal beides gegenüber. Also, wir haben bei der Induktion gesehen, wir gehen von empirischen Beobachtungen aus und schließen auf ein allgemeineres Gesetz, auf eine allgemeine Regel. Und wir gehen bei der Deduktion von der Theorie aus, von der Hypothese aus und versuchen, die empirisch zu überprüfen. Sprich, das sind zwei Wege. In der klassischen Wissenschaftstheorie sagt man das wäre ein vollständiger Denkakt. Also wir bilden eine Theorie und wir überprüfen sie. Deduktion und Induktion sind praktisch zentrale Pfeiler der Wissensgewinnung in der Wissenschaft, in der Wissenschaftstheorie. Es wurde oft gesagt, die seien komplementär, die würden sich gegenseitig ergänzen. Das wird aber auch bestritten, und zwar gerade von Popper. Der sagt nämlich, wie ich Ihnen gezeigt habe, Induktion ist gar keine gültige Methode, um Wissen zu erreichen. Deshalb hat es da auch keinen Platz in dem Sinn. Vielleicht etwas überzeichnet dargestellt. In der Naturwissenschaft ist es tatsächlich so, dass durch Deduktion ermittelte Vorhersagen empirisch überprüfbar sein müssen. Das heißt, wenn Beobachtungen bzw. die Ergebnisse von Experimenten in der Regel in der Naturwissenschaft nicht mit den Vorhersagen übereinstimmen, dann muss die Hypothese, sprich dieser Schritt, nochmal gegangen werden, die Hypothese entweder angepasst oder verworfen werden. Man kann also allgemein sagen, Induktion soll allgemeine Gesetze entdecken und Deduktion soll Hypothesen oder Theorien überprüfen. Erst bei der wechselseitigen Verknüpfung dieser Prinzipien kann neues Wissen entdeckt werden und wird dieses auch durch praktische Erfahrung wieder in der Deduktion überprüft. Jetzt ist es aber nicht immer so, das überspringe ich jetzt mal, wegen der Zeit. Jetzt ist aber nicht immer so, dass wir tatsächlich diese Induktionsschritte gehen, um einen Schluss zu erzielen. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine Methode, die wird effektiv verwendet, und zwar für sogenannte Kurzschlüsse. Und zwar sind es im Prinzip Heuristiken, die wir da verwenden. Heuristiken, das sind im Prinzip methodische Anleitungen, schematische Anleitungen für Problemlösungen. Der große Vorteil ist, wir haben eine sehr schnelle Entscheidungsfindung. Es ist aber ein Kurzschluss. Der Nachteil ist daher, wir haben Vorurteile. Sie ist zum Beispiel so ein Beispiel für einen Kurzschluss. Oder wir haben eben Fehlschlüsse, weil wir von falschen Voraussetzungen ausgehen. Wir überprüfen praktisch bei einem Schluss nicht die Voraussetzungen. Ich habe hier noch ein Beispiel. Das wäre jetzt praktisch die Gegenüberstellung von der Induktion, der obere Teil. Sie machen einzelne Beobachtungen und schließen daraus. Das wäre die Induktion. Bei einer Heuristik ist es eher so, dass Sie wie ein Muster erkennen. Sie erkennen eine Situation schematisch und das ist kein richtiger Schluss, sondern das ist ein Kurzschluss, nenne ich das. Sozusagen wie ein vorgegebenes Muster für eine bestimmte Situation. Warum ist das so? Warum verwenden Menschen diese Kurzschlüsse? Ich habe Ihnen hier ein evolutionspsychologisches Argument anzubieten, das man verschiedentlich in der Literatur findet. Und zwar geht es davon aus, dass die Menschheit die meiste Zeit ihrer Existenz in ganz anderen Situationen gelebt haben, in wesentlich weniger komplexen Umgebungen. Also die haben ein Leben als Jäger und Sammler geführt, haben in kleinen Gruppen von vielleicht 50 Individuen gelebt. Entscheidungsprobleme waren auf lokale Reichweite ausgelegt. Was sind unsere Beutetiere, wer sind unsere Feinde? Und gleichzeitig hatten Entscheidungen unmittelbare Auswirkungen. Also sie hatten einen Jagderfolg oder sie hatten eben im Kampf eine Niederlage zu erleiden. Und was dazu kommt, manche Entscheidungen mussten sehr, sehr schnell gehen. Zum Beispiel, wenn es ums Überleben ging. Eine bestimmte Situation musste unmittelbar mit einer Handlung beantwortet werden. Also zum Beispiel ein Fluchtreflex. Und das ist natürlich ein ideales Umfeld für Heuristiken, weil wir eine sehr, sehr schnelle Entscheidung haben, eine sehr schnelle Handlung folgt. Ich möchte Ihnen noch, das gehört noch nicht zu dieser Folie, ich möchte Ihnen noch kurz ein Beispiel von so einer Situation, in der eine Heuristik verwendet wurde und wird, aufzeigen, wie die aussehen würde, wenn das löst praktisch das Argument praktisch auf, wie die aussehen würde, wenn wir versuchen würden, eine Induktion durchzuführen. Also einer unserer frühen Vorfahren versucht, an genügend Beobachtungen zu kommen, um einen induktiven Schluss durchführen zu können. Aha. Da ist also ein Säbelzahntiger hier am Waldrand. Der letzte, der uns begegnete, der hat einen meiner Kameraden gefressen. Aber das war ein anderes Exemplar. Den hier kenne ich noch nicht, vielleicht ist er ja ganz friedlich. Ich versuche mal vorsichtig auf ihn zuzugehen, vielleicht verhält er sich ja ganz anders. Und ich versuche Erfahrung zu sammeln, um einen Schluss hinzubekommen. Ja? Nein, im Regelfall wird der sofort... Das ist die Heuristik, er sieht einen Säbelzahntiger und er reagiert sofort mit Flucht. Ja, das ist der Kurzschluss. Sie merken, dass dieser induktive Schluss wahrscheinlich nicht zustande kommen wird, dieses Vorfahren von uns. Das ist natürlich eine absurde, konstruierte Situation, aber ich denke, der Vorteil von Heuristiken wird damit klar. Also, ich habe es ja schon erwähnt, trotz diesen Nachteilen, die die Heuristiken auch haben, spielen sie bei unserer Entscheidungsfindung eine sehr große Rolle immer noch. Ein Beispiel für solchen Kurzschluss ist zum Beispiel die sogenannte Affektheuristik. Das Prinzip darunter ist, dass wir Gefühlen den Ausschlag geben, wenn wir eine komplexe Entscheidung treffen wollen. Die wenigsten von uns führen tatsächlich einen induktiven Schluss durch, machen Beobachtungen, besorgen sich Informationen und schließen dann. Forscher an der University of California haben in den 80er und 90er Jahren die Kursentwicklung an allen großen Börsen der Welt über Jahre hinweg beobachtet und haben sie mit dem Wetter korreliert und haben dabei einen Zusammenhang gefunden, nämlich, dass wenn am Morgen Sonnenschein ist, dass dann tagsüber die Börsenkurse ansteigen. Und das ist bei den allermeisten Beobachtungen so gewesen. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, okay, das ist jetzt nur eine Korrelation, aber keine Kausalität. Ich kann Ihnen leider nicht genau sagen, mit welchen Beweisen Sie das unterlegt haben. Aber Sie haben damals die These aufgestellt, also die Entscheidung, die Beobachtung unterstützt tatsächlich, dass Börsenkurse und Schönwetter und Sonnenschein am Morgen zusammenhängen. Das ist ein Beispiel für so eine Heuristik. Also offensichtlich ist es so, dass die Börsenhändler und die Investoren von Sonnenschein am Morgen beeinflusst worden sind in ihrer Risikofreudigkeit, in ihrer Kauflaune, was auch immer. Die Umsätze waren dann größer an der Börse, sprich die Kurse sind auch angestiegen. Ja, was der Kern dieser Geschichte ist eigentlich, wir treffen komplexe Entscheidungen, indem wir auf unser Gefühl hören. Induktion ist dann nur Theorie. Aber das Problem ist dabei, wir leben heute in einer viel komplexeren Welt und stehen deshalb häufiger vor extrem komplexen Entscheidungsproblemen. Warum sind die komplexer? Die können verschiedene Ursachen haben. Ihre Auswirkungen kommen durch viele verschiedene Einflüsse zustande. Es gibt Rückkopplungsschleifungen, es gibt zeitlich verzögerte Auswirkungen von Entscheidungen und so weiter. Eine Menge von Anzeichen von Komplexität. Und warum verwenden wir Kurzschlüsse? Die Leute, die diese These aufgestellt haben, also die evolutionspsychologisch argumentieren, sagen, es läge dran, dass wir in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit gar nicht die Chance gehabt hätten, solche komplexen Systeme wie Börsenzusammenhänge oder die Risiken, die in der Bilanz einer Bank stecken, richtig zu verstehen. Das sind zu komplexe Systeme und wir können die mit unseren Möglichkeiten gar nicht in vertretbarer Zeit durchdringen. Deshalb verwenden wir Kurzschlüsse. Und offensichtlich nehmen wir auch unser Gefühl mit zu Hilfe. Das passt auch sehr gut zu Untersuchungen, die das Entscheidungsverhalten von Managern untersuchen. Erstaunlicherweise ist es so, man stellt sich vor, Manager besorgen sich Informationen zu ihrem Entscheidungsproblem, die werten diese Informationen aus und das tun sie auch. Und wenn sie die Informationen aufbereitet haben zu einer Entscheidungsgrundlage, dann treffen sie eine Bauchentscheidung. Sprich, sie folgen wieder ihrem Gefühl. Also Heuristiken als sehr alte Denkabkürzung sind wahrscheinlich ein Anzeichen dafür, dass Menschen mit Komplexität einfach schlecht zurechtkommen, noch schlecht zurechtkommen. Vielleicht erwerben ja wir irgendwann mal die Möglichkeit, mit solchen komplexen Situationen, wie wir sie heute innerhalb von wenigen hundert Jahren, ja schon länger, konfrontiert worden sind. Der bereits erwähnte Autor Nassim Taleb drückt es so aus, wir reduzieren deshalb die Dimension von Dingen. Mein Coach, bei dem ich Training im Slide-Writing hatte, also wie man Folien gestaltet, wie man PowerPoint-Folien gestaltet, sagte immer, 3 Points. Reduziere auf eine Folie auf maximal 3 Punkte, Sie sehen, ich mache das auch nicht immer, denn danach schalten deine Zuhörer ab. Sie bekommen nur die ersten 3 Punkte mit. Das heißt, das Wichtigste muss zumindest immer erst in den ersten 3 Punkten stehen. Sie sehen, also ich richte mich auch nicht immer danach. Ja, und die Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten ist auch eines der Themen, bei dem wir an Komplexitätsgrenzen stoßen. Ich habe noch ein kleines Experiment mit Wahrscheinlichkeit vorbereitet, um das zu zeigen. Das können Sie wahrscheinlich lösen, wenn Sie bereits mal sich in der Ausbildung mit Wahrscheinlichkeit beschäftigt haben. Die Folie fragt, wie wahrscheinlich ist ein bestimmtes Ereignis? Und Wahrscheinlichkeit kommt ja sehr stark am Roulette-Tisch zum Tragen. Also stellen Sie sich folgende Situation vor: Am Roulette-Tisch fällt überraschenderweise in 7 aufeinanderfolgenden Runden Rot. Welche Farbe wird in der nächsten Runde mit höherer Wahrscheinlichkeit fallen? Rot oder Schwarz? Also es gibt die Möglichkeit Rot. Es handelt sich offensichtlich um eine stabile Serie, also wird wahrscheinlich auch wieder Rot kommen. Oder stimmt B, wahrscheinlich eher Schwarz, denn es ist langsam überfällig. So oft Rot gekommen, es muss doch irgendwann wieder Schwarz kommen. Hat jemand einen Tipp? Bitte? Ja, jetzt wird es politisch, ja? Genau, ja, also Sie haben sich schon mal mit Wahrscheinlichkeit befasst. Ist tatsächlich so, man kann nicht aus bisherigen Ergebnissen schließen, welche Farbe als nächstes fallen wird. Also ist wieder dieses Vergangenheits-Zukunftsproblem. Ne? Wir können nicht aus der Vergangenheit schließen, was als nächstes passieren wird. Das ist der sogenannte Monte-Carlo-Effekt, wird er auch genannt. Der Trugschluss, wonach ein Ereignis mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten soll, wenn es lange Zeit ausblieb. Also nicht nur Roulette-Spielende versuchen das oft, den Zufall oder die Wahrscheinlichkeit auszutricksen, sondern es gibt auch immer wieder Automatenspieler, die versuchen, sich ihr Gerät danach herauszusuchen, wo schon am längsten kein Gewinn ausgeschüttet wurde. Ja, die hoffen dann praktisch, dass das Gerät am ehesten fällig wird. Ne? Aber gleichzeitig ist der Versuch, von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen, Inhalt von vielen Berufen. Ich habe Ihnen hier mal 2 Beispiele gegenübergestellt. Das ist eine Passage, die Sie in fast jedem Wertpapierprospekt finden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Werteanteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Also wir wissen auch nicht, was die Zukunft bringt. Sie machen die Wette auf die Zukunft, wenn Sie ein Wertpapier kaufen. Und gleichzeitig gibt es Berufe, die versuchen genau das. Das ist eine sogenannte Chartanalyse. Aus der Entwicklung von Börsenkursen oder von Wertentwicklungen von Wertpapieren werden sogenannte Korridore versucht abzuleiten. Das wäre zum Beispiel der obere Korridor, wäre das der mögliche Verlauf eines Wertpapiers. Also die legen praktisch Verlängerungsstriche über eine Wertentwicklung und sagen, okay, hier gibt es offensichtlich einen Aufwärtskorridor, der wird sich wahrscheinlich auch so weiter bewegen. Und hier haben wir den Einbruch. Dann haben wir hier wieder einen Ausschlag, das heißt, der Ausschlag ist wieder in dem Korridor, vielleicht bewegt sich der Wert des Papiers jetzt wieder in den Aufwärtskorridor oder eben in den Abwärtskorridor. Also Versuche, die Zukunft vorherzusagen mit allen möglichen Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten, und das ist ein Beruf. Ja, wir haben gesehen, dass Induktion eine Schwierigkeit ist, und ich hoffe, ich habe es geschafft, Ihnen zu erläutern, wo die Schwierigkeit liegt bei Induktion. Ich habe mir gedacht, da die meisten von Ihnen zur Generation Twitter gehören werden, versuche ich es mal in der Formsprache die Zusammenfassung zu machen, die meisten von Ihnen geläufig sein wird. Das ist natürlich entsprechend knapp. Induzieren birgt die Gefahr, einen Fehlschluss zu begehen, das heißt zu einer Schlussfolgerung zu kommen, die auf falschen Annahmen oder auch, wie ich gezeigt habe, durch die psychologischen Verzerrungen, in der Informationswissenschaft nennt man die auch Informationspathologien, auf verzerrte Wahrnehmung beruht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, was ich noch vergessen hatte, war, was ich als Gegenmittel vorschlage.
Das muss man erzählen.
Also es hilft nur ein gesunder Skeptizismus, meine ich. Sprich, schlucken Sie nicht alles, was Ihnen plausibel vorgesetzt wird. Und überlegen Sie, hinterfragen Sie auch mal gelegentlich Ihre Annahmen, die Sie treffen, wenn Sie einen Schluss ziehen, und Ihre Motive, was Sie wollen.
Nun denn. Ja, herzlichen Dank, Andreas Brelos, für den Vortrag, für die ersten Einblicke darin, wo wir mit Induktion landen können oder auch nicht. Sie wissen, Sie haben die Möglichkeit, jetzt ein bisschen zu fragen, bevor Sie sich warm gemacht haben. Frage ich Sie mal was. Wer glaubt denn, wir sind einige Studenten, ich denke aus unterschiedlichen Fakultäten, wer von Ihnen studiert eine Wissenschaft, die strikt auf Induktion verzichtet? Darf ich den Umkehrschluss ziehen? Gehen Sie davon aus, dass in Ihrer Wissenschaft die Induktion genutzt wird? Ja? Ja, bitte. Ja. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden jetzt zuerst da war. Wollen Sie es versuchen? Dass sozusagen die Wiederholung als Figur genutzt wird in der Architektur. Ja, und die Menschen das so von etwas Gegebenen wieder sich darauf berufen. Ja. Mhm. Sie hatten auch was dazu? In der Informatik wird die Induktion auch genutzt. Können Sie uns ein Beispiel geben? Also Sie übertragen sozusagen Erfahrungen aus einem bestimmten Bereich, was dort funktioniert hat, rechnen Sie hoch auf den nächsten und so weiter.
Das ist ja weniger Erfahrung. Ja.
Und wann geht es dann schief?
Induktion.
Ja. Ja, gut, in der Mathematik ist womöglich der einzige Bereich, wo das vergleichsweise elegant funktioniert, weil das menschliche Handeln relativ wenig Einfluss hat, auf diese Schlussfolgerungen zumindest. Aber klar, altes Spiel in der Mathematik, wenn in einem Beweis auch nur ein Teil falsch ist, ist der ganze Beweis dahin und dann hilft sie natürlich nichts mit dem weiter operationalisiert vorzugehen. Gut, gibt es vielleicht noch ein paar Beispiele, wo Sie sozusagen als Wissenschaftler hier ausgebildet werden und die Induktion nutzen? Mich würde es mal interessieren. Ja, bitte. Ja, Physik ist natürlich ein Musterbeispiel, ein Paradebeispiel. Da haben sich auch so Leute wie Popper, der erwähnt wurde, auch ihre Beispiele herausgezogen, warum Induktion eben gerade nicht funktioniert. Bei Popper ging es im Grunde noch einen Schritt weiter. Es ging eigentlich sogar nicht nur um logische Schließen, sondern darum, wie wir überhaupt erkennen können. Und dass Induktion nicht der Weg ist, bei ihm setzt es da ein, dass er sagt, wir jede Beobachtung ist eine Beobachtung im Lichte von Theorien. Das ist eine der wichtigsten Fußnoten der Erkenntnistheorie. Logik der Forschung 1927, Seite 30 etwa, erste Fußnote. Dieser Satz Beobachtung ist immer eine Beobachtung im Lichte von Theorien. Das ist was den Naturwissenschaftlern schwer in die Knochen geht. weil sie annehmen, sie könnten voraussetzungsfrei beobachten. Das ist natürlich der ganze Diskurs in der Physik des 20. Jahrhunderts auch, der genau dagegen sich wendet. Aber das war zumindest das Spiel davor. Und manchmal tun wir es ja auch immer noch. Aber gut. Sind Sie schon warm? Wollen Sie noch mitmachen? Oder sollen wir es noch ein bisschen kitzeln? Eine Frage hätte ich, das, was du den Kurzschluss nennst, wäre das, ich hoffe, ich führe dich jetzt nicht irgendwie aufs Glatteis, aber wäre das vergleichbar mit einem dritten logischen Schlussform, die zwar schon bei Aristoteles erwähnt ist, aber lange, lange überhaupt nicht diskutiert wurde, die Abduktion? Das ist der Schluss auf das Naheliegende.
Ja, ich glaube. Mhm. Und zwar handelt es sich ja um ganz einfache Erfahrungsmuster. Das Naheliegende, ich glaube allerdings, das kommt auch irgendwann durch Induktion zustande. Also ich glaube, auch einem Kurzschluss liegt irgendwann mal, vielleicht am Anfang irgendwann, eine Induktion zugrunde, die dann aber, wenn wir jetzt beim Beispiel von diesen von unseren frühen Vorfahren bleiben wollen, die dann aber andere für sich genutzt haben. Und jetzt hat sich das als Kurzschluss, als Erfahrungswert sozusagen eingebürgert.
Also das wäre sozusagen der Kurzschluss, wenn ich das richtig verstanden habe, ist sozusagen die Induktion unter Auslassung ausreichender Beobachter,
ja,
was auch immer ausreichend ist, weil laut Popper reicht sowieso nicht. Ne?
Man sieht den ersten Anschein eines Musters und schließt sofort oder reagiert sofort.
Ja, sollten Sie sich je mit Semiotik und mit Umberto Eco beschäftigen, da ist die Abduktion ein großes Spiel. Name der Rose beispielsweise ist voll von Abduktion, aber das ist wahrscheinlich für den heutigen Abend zu speziell, wäre vielleicht mal ein gesondertes Thema. Ja, ist Ihnen denn alles klar geworden? Fragen wir mal so rum, haben Sie eine Verständnisfrage, bevor wir uns hier in die tiefsten Tiefen vergraben? Bitte. Schöne logische Falle. Ja.
Kannst du das nochmal?
Soll ich es mal versuchen?
Ja, ich meine, ich könnte jetzt direkt dann.
Dann mach.
Ja. Weil du gesagt hast, du wolltest nochmal übertragen.
Achso, Entschuldigung, ja, die Frage wollte ich
ja, genau.
Natürlich zusammenfassen fürs Mikrofon. Jetzt habe ich dich verstanden.
Richtig.
Also, ist das wirklich noch Induktion? Weil als Schluss wäre es nach Hume ja nur dann richtig, wenn sozusagen mathematisch das vollständig durchdekliniert ist, richtig? Das ist noch nicht raus. Das nehmen die Informatiker an.
Ja, also wenn ich ihn richtig verstanden hatte, hat er gesagt, er hat in einem Fall seine Annahme als richtig erlebt, als richtig gefunden und er überträgt sie auf andere Fälle. Das wäre eine typische Induktion. Also wir machen eine Beobachtung in einem Fall und schließen auf weitere Fälle. Das heißt auf...
Beweisen. Weil ich weiß, dass das stimmt, erlaubt es mir zu sagen, dann ist die Verweis geht ja quasi hin und sagt, ich nehme jetzt den nächsten Schritt, wenn ich den habe, nehme ich den nächsten und dann kann ich es dort beliebige fortführen, hintereinander. Also ich kriege mir nicht einzelne Sachen raus, sondern ich mache so eine Art Beweiskette, die dann in die Unendlichkeit führt, wo ich dann sage, okay, dann wird es immer.
Ja, genau, dann ist es keine Induktion, dann ist es eigentlich Deduktion, weil Sie überprüfen jeden möglichen Fall.
Ja.
Ja. Ich weiß, in der Mathematik, ja. Richtig, ja. Ja, das ist meines Wissens umstritten. Wie heißt die Lösung? Der kleine Gauss, glaube ich, ne? Ich habe irgendwo gelesen, das sei umstritten, das sei gar kein. Ich wollte es eigentlich als Beispiel bringen, aber ich habe ein Argument gefunden, nachdem es eigentlich keine Induktion sei, sondern es sei eigentlich ein deduktives Verfahren, weil man potenziell alle Möglichkeiten damit abprüft.
Ich muss nur aus dem Lautsprecher raus. Ich glaube auch, dass zwei Punkte dagegen sprechen. Da ist nämlich nichts Veränderliches drin. Ja, Sie haben keine empirischen Faktoren im Grunde, die Situation in irgendeiner Weise beeinflussen. Und Sie haben keine veränderlichen Randbedingungen. Und genau an der Stelle, glaube ich, kann man zumindest aus der Sicht der Wissenschaftstheorie gar nicht von der Induktion reden. Dass die Informatiker das so nennen, ist wahrscheinlich mal wieder ein typischer Fall davon, dass sich in den Wissenschaften der Sprachgebrauch unterscheidet. Ja, und dass man zum Teil die gleichen Begriffe nutzt, aber eine vollkommen andere Konnotation da drin hängen hat. Aber hier fehlt im Grunde die Empirie und, ja, ne, und es fehlt auch die Randbedingung, die sich verändert. Sie haben im Grunde, das ist der Vorteil der Mathematik, die ist eigentlich vollkommen beobachtungsfrei, wenn Sie so wollen, und überhaupt nicht durch den Matsch der Realität in irgendeiner Weise berührt oder beschmutzt. Ne? Völlig empiriefrei, wunderbar, reine Kunst. Und die können Sie natürlich so berechnen. Aber da, glaube ich, ist wirklich der Punkt gegeben. Im Grunde keine Beobachtung an der Stelle. Ja? Sie beobachten nicht einen empirischen Vorgang, sondern Sie beobachten nur, ob Ihr Beweis, der sozusagen für eine bestimmte Situation eine Vorhersage macht, ob der tatsächlich funktioniert.
Und die Randbedingungen bleiben stabil. Ne? Es gibt keine unbekannte Zukunft oder kein unbekanntes Entferntes, in das hineingeschlossen werden muss. Ne? Sondern man sagt, die Bedingungen bleiben gleich. Ne?
Also von daher wahrscheinlich für den Wissenschaftstheoretiker ein anderer Fall, den Sie skizziert haben. Nun gut. Gibt es hier Leute, die schon mal eine Abschlussarbeit geschrieben haben? Oder es noch tun werden. Sie haben darin Schlussfolgerungen gezogen, schätze ich mal. Und diejenigen, die es tun werden, werden Schlussfolgerungen ziehen. Das, was Sie heute Abend gehört haben, ist nicht sehr weit weg von dem, was Sie tun, wenn Sie zum Beispiel an Ihrer Thesis schreiben. Was haben Sie denn getan? Entweder haben Sie irgendwelche Beobachtungen zusammengetragen und versucht, daraus etwas Allgemeines abzuleiten, oder Sie haben eine Annahme getätigt, sind von irgendeinem allgemeinen Gesetz in Ihrem Metier ausgegangen und haben mal geschaut, lässt sich das in der und der Situation tatsächlich auch wiederfinden. Also Sie sind entweder induktiv oder deduktiv vorgegangen. Und wenn nicht, und Sie haben bestanden, dann haben Ihre Prüfer irgendwas nicht gemerkt. Dann war da offenbar irgendwas nicht so ganz koscher. Ja. Nun, ja, bitte. Neuerdings.
Die Kollegin Konstantin, die unbedingt sagt,
Nun gut, dann müssen wir uns jetzt doch über Abduktion unterhalten. Aber ich würde mal sagen, es kommt sehr darauf an, aus welcher Ecke der Politologie Sie so kommen. Also ich habe das auch mal studiert und da gab es genau zwei Fraktionen an der Universität und die haben Sie gerade gespiegelt. Also es gab tatsächlich die, die Theoriebildung gemacht haben und dann geguckt haben, passt das zur Wirklichkeit? Und umgekehrt manche, die... ich sage jetzt etwas salopp, Datenfetischismus betrieben haben und geschaut haben, ob dabei Sex rauskommt. Beide Schulen gibt es, glaube ich, nach wie vor bei der Ausrichtung, dass man so oder so vorgeht. Und wenn Sie so wollen, haben Sie da schon beide Verfahren, wobei ich denke, dass gerade in den empirischen Sozialwissenschaften der Datenfetischismus über die Jahre angewachsen ist. Also wir haben eine Datengläubigkeit und naja, das hat womöglich was mit den Theorien an sich zu tun, die gerade im Schwange sind. Ich glaube, dass wir uns in vielen gesellschaftlichen Bereichen gerne glauben, Gewissheit darüber zu verschaffen, dass wir Daten sammeln. Ja, das macht offenbar manche Vorhersagen dann wahrscheinlicher und so weiter. Aber da sind wir genauer bei den Problemen, die wir heute geschildert bekommen haben, ja, dass wir da womöglich uns gerne beruhigen mit solchen Erhebungen und so weiter und Schlüsse daraus ziehen, die womöglich dann nicht mehr gerechtfertigt sind. Sie kennen diesen alten Satz, wird unterschiedlichen Autoren zugeschrieben. Ich wäre mal sehr dankbar, wenn mir endlich jemand beantworten kann, wo er tatsächlich im Original herstammt. Manche sagen Max Planck, manche sagen Mark Twain, manche sagen Kurt Tucholsky, also die Mischung ist bunt. Prognosen sind eine heikle Angelegenheit, insbesondere wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Damit versuchen wir aber letztendlich immer wieder zu arbeiten. Gerade in der empirischen Sozialwissenschaft machen wir das ja nicht, um die Vergangenheit zu erklären primär, sondern um in irgendeiner Weise Vorhersagen treffen zu können. Und das ist natürlich heikel.
Es ist ganz spannend, dass gerade Geschichten erzählen angesprochen wurde. Mhm. Das ist nämlich eines der Beispiele, was ich heute Abend rausgeworfen habe aus meinem Vortrag. Mhm. Ich wollte noch was über die Macht von Geschichten erzählen. Sie haben hier zwei Möglichkeiten, eine Information zu verbraten, zu vermitteln. A, der König starb und die Königin starb. Oder B, der König starb und die Königin starb aus Kummer. Was passiert hier? Das ist ein Beispiel von einem Romanautor. A sind einfach zwei Einzelfakten, die aneinander gehängt sind. Aber was passiert, wenn Sie eine Geschichte draus machen? Das ist das Beispiel B. Sie haben einen Sinn darüber gelegt. Sie haben, das bewirkt, dass Menschen sich das viel besser merken können. Das ist eingängiger. Weil unsere linke Gehirnhälfte über unzusammenhängende Einzelinformationen immer einen Sinn sehen möchte. Die legt Muster drüber, die versucht Muster zu erkennen und Strukturen zu erkennen. Und das wird mit der Geschichte geliefert. Die Königin starb aus Kummer, das ist eine zusätzliche Erklärung sozusagen. Zusätzlich wirkt eine Geschichte komplexitätsreduzierend. Sie haben nicht nur unzusammenhängende Einzelinformationen, eine Person ist gestorben, die andere Person ist auch gestorben, sondern die Geschichte bewirkt, dass Sie eine zusammenhängende Information haben. Jetzt werden praktisch beide mit dieser Erklärung verknüpft, komplexitätsreduzierend. Außerdem wirken Geschichten, dass Sie, Sinn habe ich schon erklärt, was war noch? Eingängig. Ich glaube, das war so im Wesentlichen, was ich dazu sagen wollte. Also die Macht von Geschichten, die Macht von Erzählungen. Was allerdings die Kritik daran ist, es führt auch zu Verzerrungen. Wenn nämlich eine Geschichte nicht da ist, dann macht unser Gehirn unter Umständen selber eine Geschichte daraus. Also versucht einen Sinn drüber zu legen und versucht sich einen Sinn und Zusammenhänge zu konstruieren. Das ist das Problematische bei Geschichten. auch bei Geschichten, die nicht vorhanden sind.
Und man kann sich zum Beispiel fragen, wie macht man das eigentlich, aus Kummer sterben? Also, die Konstruktion da drin ist natürlich eine, die uns gemäß ist. Wir haben da oben eine Sinnmaschine, genau, oder eine Sinnsuchmaschine, die immer ja, in irgendeiner Weise Sinn stiftet, konstruiert. Aber ja, anders, wir können natürlich auch sagen, anders kommen wir gar nicht durch die Welt, und deshalb ja, lasst uns gute Geschichten erzählen. Das ist sicher ein Ansatz. Bin ich auch sehr dabei, weil dann können wir uns darauf konzentrieren, zu überlegen, was macht eine erzählte Geschichte gut erzählt. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Nun gut. Ja, bevor wir jetzt mit dem Kopf gegen die Wand fahren, last call, wollen Sie noch was anmerken? Haben Sie eine Frage? Ansonsten verweise ich Sie auf nächste Woche. Jetzt muss ich schauen, darf ich mal ganz kurz, dass ich es richtig habe. Genau, wir haben ja in unserem philosophischen Handgepäck immer Fragen, falls Sie das noch nicht gemerkt haben sollten. Und ja, am nächsten Montag wird Klaus Erlach danach fragen, wie kommt der Mensch zu seiner Technik? Und ich kann Ihnen versprechen, das wird ein spannender Abend. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Nochmals herzlichen Dank und bis demnächst.